Die Unternehmen sind sich mehr und mehr bewusst, dass eine klare Haltung, dass eine klare politische Positionierung richtig und wichtig ist. Insofern hat sich da ein Stück weit was verändert und wohingegen sich viele Unternehmen in der Vergangenheit immer auf ihr Neutralitätsgebot zurückgezogen haben, sagen wir ja, Neutralität ist Teil des Problems, ist es heute ein Stück weit anders. Das heißt, die Unternehmen haben verstanden, ja, natürlich muss ich neutral gegenüber politischen Parteien sein, alles korrekt, aber neutral gegenüber der Demokratie, neutral gegenüber dem Grundgesetz überhaupt nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir blicken heute gemeinsam in das Bundesland, aus dem ich stamme, nämlich nach Sachsen. Sachsen steht wirtschaftlich stark da mit der Hightech-Industrie, mit Halbleitern, mit Automobilbau. Und gleichzeitig steht das Bundesland aber auch politisch unter besonderer Beobachtung. Wie passt das eigentlich zusammen? Was macht das mit der Wirtschaft? Was macht das mit Investitionen? Wie verhalten sich aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort? Mein heutiger Gast in diesem Podcast ist Gründungsmitglied und stellvertretende Vorstandssprecherin beim Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, einem Unternehmenverband, der Demokratieprojekte im Freistaat stärkt und, wie Sie selbst auf der Webpage sagen, eine klare politische Position vertritt. Wir sprechen heute darüber, wie Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten können und was dabei eigentlich alles auf dem Spiel steht. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und ich sage hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Silvia Pfefferkorn.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Frau Pfefferkorn, ich habe es gerade schon angedeutet, wir wollen irgendwie über ganz viele Dinge sprechen und auch so große Dinge wie ist eigentlich das Zusammenspiel Wirtschaft und Politik und Demokratieverständnis in Sachsen? Und als ich mich so auf diese Folge vorbereitet habe, bin ich über einen Artikel gestolpert des Spiegels, der sie einmal porträtiert hat. Und dieser Artikel hat gestartet, oder die Überschrift war, ich zitiere, in Sachsen wählt jeder dritte AfD, diese Frau gibt ihnen Kontra. Fanden Sie das passend?
Man kann es wahrscheinlich nicht auf eine Frau beziehen, sondern es ist immer ein Gesamtwerk. Das heißt also, wir als Unternehmerverband verbinden ja viele Unternehmen, die sich einer klaren Haltung pro Demokratie, pro Weltoffenheit verpflichtet haben. Insofern bin ich vielleicht nur das Gesicht, was nach draußen kommuniziert. Nichtsdestotrotz braucht es viele Aktive, die schlussendlich sich dafür einsetzen, dass man in Belegschaften gut zusammenarbeiten kann, dass man diesen Freistaat nach vorne bringt, aber nicht nur diesen Freistaat, sondern auch ganz Europa.
Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen über den Verein sprechen. Wir wollen gucken, wie aus Ihrer Sicht es sozusagen gerade steht, um das Verhältnis und um das Demokratieverhältnis. Wir wollen aber natürlich erstmal Sie auch ein bisschen kennenlernen. Der Spiegelartikel, da zitiere ich auch nochmal, hat gesagt, sie selbst hat viele Umbrüche erlebt und mehrmals neu anfangen müssen. Vielleicht nehmen Sie uns einmal so ein bisschen mit, gedanklich durch so eine kleine Reise. Woher stammen Sie? Was sind so wichtige Stationen Ihres bisherigen Lebens gewesen? Und wo kamen diese Umbrüche, die der Spiegel da gesagt hat, die Ihnen vielleicht auch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich bin in einem kleinen Ort in Brandenburg aufgewachsen, der heißt Premnitz, mit einem großen Chemiefaserwerk zu Zeiten der DDR. Dort habe ich meine Kindheit verbracht, eine sehr glückliche Kindheit in freier Natur, direkt an der Havel. Also das Leben war ein offenes, ein freies Leben, auch wenn es eben in einer Diktatur stattgefunden hat. Dort habe ich gelernt. Und also meine Ausbildung gemacht eben in diesem großen Chemiefaserwerk und bin dann nach Dresden zum Studium gegangen, habe hier in Dresden studiert, alles noch bevor die politische Wende kam. Bin dann an die Handelshochschule gegangen nach Leipzig, habe dort weiter studiert in einem Fernstudium. Und da zeigt sich jetzt schon der erste Umbruch. Dieses Studium ist also während der oder über die Wende hinausgegangen. Und mein Erlebnis, mein wesentliches erstes Umbrucherlebnis war, als der Rektor in unseren Fernstudiengang kam. Wir hatten damals 4 Jahre Fernstudium hinter uns. Fernstudium hieß immer berufsbegleitend. Und er offenbarte unserem Kurs, dass dieser Kurs nicht zu Ende geführt wird und das 1 Jahr vor Abschluss des Diplomstudiums. Das war ein erster großer Einschnitt, weil wir natürlich in einer Zeit lebten, das war die Zeit 1990, 91, wo sich alles neu aufstellte, wo natürlich Ausbildungsabschlüsse ganz besonders wichtig waren, auch Studienabschlüsse besonders wichtig. Und ich erinnere mich damals, der Rektor war draußen, der Vorlesungssaal war geschockt und ich bin nach vorn gegangen und habe gesagt, ich würde jetzt mal hier ein paar Zettel hinlegen und wer möchte, dass ich mich dafür einsetze, dass dieser Studiengang fortgesetzt wird, der unterschreibt hier einfach mal. Um es kurz zu machen, wir haben dann lange gebraucht, um einen Termin beim Rektor zu bekommen, haben den bekommen, noch eine Kommilitonin war ebenso dabei. Und er erklärte uns erst ganz lang und breit, warum eben dieser Studiengang nicht mehr fortgeführt wird. Und ich habe dann gesagt, naja, ich kann mir vorstellen, warum das der Fall ist. Sie haben niemanden, den Sie uns als Professor vor die Vorlesung stellen können, um über Volkswirtschaft, um über Marketing, um über Volkswirtschaft zu reden. Dann habe ich meine Zettel rausgeholt und habe die auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier sind ganz viele Unterschriften. Die haben unterschrieben dafür, dass wir uns niemals über die Qualität der Lehre beschweren würden. Kurz, der Studiengang wurde zu Ende geführt und wir konnten alle unser Diplom machen, zumindest wenn es die Leistung dafür gab. Darüber waren wir sehr froh. Wenn ich es heute angucke, nach diesem Diplom, was so schwer erkämpft war, hat mich dann niemand mehr gefragt. Dann anschließend an einer Fachschule, habe dort gelehrt, bin dann aus dem Weiterbildungsbereich in den praktischen Bereich. Also ich habe damals gelehrt Marketing und Informationstechnologie, bin dann gewechselt in eine Werbeagentur, die ausschließlich sächsische Produkte vermarktet hat, insbesondere im Westen. Wir haben also versucht, die sächsischen Produkte der Ernährungswirtschaft wie Radeberger Bier, wie Riesa, Nudeln, keine Ahnung, was es noch alles gab, in die Regale des Westens zu bekommen. Da habe ich 4 Jahre gearbeitet, hat großen Spaß gemacht. Nächster Umbruch war dann, dass ich für mich gesagt habe, ich sehe hier keine Entwicklungschance in dieser Werbeagentur, also mache ich mich selbstständig. Wieder so ein Bruch, dann habe ich mich selbstständig gemacht mit wenig Eigenkapital, habe den ersten Partner gefunden, also in der Agentur, wo es nicht so ganz gerüttelt hat, also nochmal neu angefangen. Also insofern viele Umbrüche bis zum heutigen Tag. Ich habe also im letzten Jahr meine Agentur aufgegeben und bin jetzt ausschließlich für den Verein aktiv, was große Freude macht und was eine wunderbare Aufgabe ist.
Aber das ist schon spannend. Also ich meine, das zieht sich ja schon so ein bisschen durch, auch dieses, ich packe Dinge wieder neu an, ich schaue, wie der Weg nach vorn gehen kann und nehme die Herausforderung an. Das finde ich, das können ja wenig Menschen vorweisen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Aber ich stelle mir die Frage, haben Sie es oder empfinden Sie es jetzt im Nachgang als was Positives, was Sie gestärkt hat, dass sozusagen diese Brüche immer kamen? Oder schauen Sie rückblickend auch ein bisschen drauf und sagen, naja, ein Bruch weniger wäre auch okay gewesen?
Ich finde, Brüche sind immer gut. Die Frage ist, wenn man auf ein Leben guckt oder auch wenn man auf eine Entwicklung eines Unternehmens guckt oder auf politische Entscheidungen, die man irgendwann getroffen hat, betrachtet man einen Bruch als Fehler oder betrachtet man einen Bruch als Erfahrungswert, der einen trägt in die Zukunft. Und diesen optimistischen Blick zu behalten, das ist, glaube ich, etwas Wichtiges für die Menschen, weil das natürlich fröhlicher macht, weil das auch die Familien stärken kann, also jetzt meine Familie zum Beispiel. Insofern würde ich nicht unbedingt von Fehlern sprechen, sondern immer von Erfahrungswerten, die einen ein Stück weit weiterbringen.
Ja. Und eine inhaltliche Frage, weil das ist ja sehr spannend, wenn Sie sagen, Sie haben, wenn ich das richtig auch gelesen habe, im Auftrag des Freistaats Sachsens versucht, Ostprodukte sozusagen in den Westen zu bringen. Also gab es Bestseller, gab es Dinge, die super funktioniert haben? Sind es Dinge, die so kleine Ladenhüter oder was ist so Ihre Erinnerung an diese Zeit daran?
Na, die Erinnerung an diese Zeit ist gar nicht, ob es, also die Produkte, die wir im Osten hatten oder zum Teil ja noch haben, haben natürlich immer auch damals eine gute Qualität gehabt. Und da gab es ja auch Umbrüche in den Unternehmen, also insbesondere in den ernährungswirtschaftlichen Unternehmen, aber auch in allen anderen Unternehmen. Und da würde ich jetzt gar nicht von besonders guten, besonders schlechten sprechen, sondern es war unheimlich schwierig, auch als Frau, damals im Westen mit den Chefeinkäufern der großen Handelskonzerne zu verhandeln und ihnen klarzumachen, erstens, dass das gute Produkte sind und zweitens waren sie aber oft verblüfft, dass jetzt da eine junge Frau kommt, die diese Verhandlungskompetenz hat. Das war hochspannend, weil es natürlich im Osten durchaus selbstverständlich war, dass Frauen gearbeitet haben, dass Frauen auch Kompetenzen angesammelt haben. Das war aber im Westen überhaupt nicht. Also in Anfang der 90er Jahre war das im Westen überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sich in Verhandlungen mit Männern auseinandersetzt und die Frau dann auch mal sagt, naja, so können wir es machen oder so eben aber auch nicht. Das war eine interessante Erfahrung, die eigentlich prägender war, ob es jetzt ob die Einzelprodukte gut oder nicht so gut waren.
Ja, glaube ich. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Wir wollen so ein bisschen aufs Hier und Jetzt einmal schauen und dann auch so die Überleitung zum Verein legen. Ich habe in der Anmoderation ja gesagt, so ein bisschen die zwei Pole. Sachsen wirtschaftlich erfolgreich mit einer starken Industrie, mit starken Sektoren und politisch wie andere ostdeutsche Bundesländer ja auch unter einer besonderen Herausforderung oder einer besonderen Polarisierung. Ist das oder wie passt das miteinander zusammen? Ist das ein Widerspruch für Sie? Sind das Dinge, die Sie sich erklären können? Wie schauen Sie auf diese zwei unterschiedlichen Pole, die Sachsen aus meiner Sicht zumindest auch ausmachen?
Also es ist wahrscheinlich schon ein bisschen ein Paradoxum. Wir haben natürlich in Sachsen einen Fokus auf die Industrie. Wenn man sich die Struktur der sächsischen Wirtschaft anschaut, dann sind ungefähr 60-70% der Unternehmen kleiner als 10 Mitarbeiter. Also eine sehr kleinteilige Wirtschaft. Trotzdem große Cluster wie zum Beispiel Silicon Saxony hier in Dresden. Wir haben wunderbare KMUs, die sehr erfolgreich arbeiten. Viele, viele Hidden Champions, die erfolgreich arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es eine Unzufriedenheit, obwohl wir in einem Wohlstand leben in Sachsen, der vielleicht weltweit, wenn man sich den weltweiten Vergleich anschaut, dann können wir schon sehr fröhlich sein. Und wenn man die Menschen hier fragt, auf der Straße fragt, wie geht es Ihnen persönlich, dann sagen sie, persönlich geht es mir ganz gut. Aber wenn es dann um die allgemeine Lage geht, dann, man spricht die gute wirtschaftliche Situation dem Land ab und man verfällt eher ins Meckern. Also der weltweite Vergleich sagt uns, wir stehen ganz gut da. Und wenn ich mich jetzt als Ostdeutsche umgucke, es gab Anfang der 90er Jahre einen Bundeskanzler, ein bisschen stämmig, der blühende Landschaften versprochen hat. Auch wenn ich jetzt gescholten werde, aber wenn man durch Dresden, durch Leipzig, durch die Lausitz, durchs Vogtland fährt, dann kann man durchaus von blühenden Landschaften sprechen. Und ich mache es mal fest an meinen westdeutschen Freunden, die oft bei uns sind, die uns dann kommend aus Düsseldorf, aus München oder woanders her sagen, bei euch braucht man nicht gucken, wann das Hotel gebaut ist. Eigentlich ist bei euch alles neu. Und das tatsächlich auch wahrzunehmen, dass wir in einem tollen Land leben. Also ich sitze jetzt hier in Dresden auf der Königstraße. Das waren, früher nannte man das die Potjomkinschen Dörfer. Das heißt, die Fassade sah schick aus und dahinter gab es nichts. Das alles wieder aufgebaut und das haben viele Ostdeutsche aufgebaut. Aber es gab natürlich auch viele Unternehmer, die aus dem Westen kamen, die hier neu aufgebaut haben. Das alles in Zusammenhang zu sehen, bringt uns vielleicht dazu, dass es ein Widerspruch ist. Aber vielleicht ist es gar kein Widerspruch, weil eben auch viele, viele Umbrüche alle Ostdeutschen erlebt haben.
Ich teile das, was Sie sagen. Es ist auf der einen Seite super schön zu sehen, durch die Städte zu gehen, auch mit gerade Menschen aus, sagen wir mal, dem Ruhrgebiet, das vielleicht nicht unbedingt für die Schönheit steht, andere Werte nach vorne stellt, aber die dann auch sagen, ey, wisst ihr eigentlich, wie schön das bei euch ist? Also diese Facette und gleichzeitig, und das haben sie ja auch gar nicht, wenn sie es nicht gesagt haben, aber es gehört ja mit dazu, natürlich gibt es auch Themen, wo es eben nicht blüht, das ist ja ganz logisch, aber es gibt eben den einen schönen Teil, die Facette, wo wir wirklich stolz sein können.
wenn ich dazwischen sprechen darf, das ist vielleicht etwas, was uns auch mit dem Westen verbindet. Natürlich verbindet uns vieles andere auch mit dem Westen. Aber wenn man sich das politische Wahlverhalten anschaut, was ja bisher immer betrachtet wurde als ostdeutsches Problem, dann würde ich es gar nicht so benennen. Meine Lesart ist immer, je weiter die U-Bahn weg, desto blauer die Karte. Also es ist eher ein Infrastrukturproblem des ländlichen Raumes. Und das ist eine große politische Aufgabe, aber nicht nur eine politische Aufgabe, sondern auch eine wirtschaftliche Aufgabe. Und sie ist auch adressiert an jeden von uns Einzelnen.
Ja, absolut. Und richtig, da unterscheiden wir uns in vielen Punkten überhaupt gar nicht, ob Nord, Ost, Süd oder West, sondern da vereint uns viel. Wie würden Sie aber, wenn wir nochmal sozusagen auf die zwei Pole schauen, die wirtschaftliche Kraft, wir hatten auch hier Frank Bösenberg vom Silicon Saxony in einer Folge mal, der ja, Vertreter der Halbleiterindustrie ist, wie würden Sie die wirtschaftliche Kraft Sachsens einschätzen? Also auch vielleicht so im Vergleich zu anderen ostdeutschen Bundesländern, wie steht Sachsen da?
Also Sachsen ist erstmal ein herausragend guter Wirtschaftsstandort. Frank Bösenberg, ein sehr geschätzter Geschäftsführer von Silicon Saxony, ist ja derjenige, der Silicon Saxony auch signifikant weiterentwickelt hat. Ich bin sehr dankbar, dass Silicon Saxony bei uns zum Beispiel auch Mitglied ist, by the way. Die Wirtschaft ist Engineering geprägt. Da würde ich uns sehr gerne mit Baden-Württemberg vergleichen. Deswegen also auch die vielen Hidden Champions, die wir haben. Und was wir als Pfund in die Waagschale schmeißen können, ist eine exzellente Hochschullandschaft, die wir haben mit zum Beispiel der TU Dresden als tatsächliche Exzellenzuniversität, die einzige in Ostdeutschland. Wir haben viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die hier arbeiten. Fraunhofer, da kann man zum Beispiel sagen, Sachsen ist Fraunhofer Hauptland. Das sind gute Bedingungen, die dazu führen können, dass aus Ideen gute Innovationen werden. Und die Aufgabe, die wir hier haben, ist im Prinzip, dass wir diese Innovationen in der zweiten und dritten Finanzierungsrunde, bestenfalls hier in Sachsen, halb gut in Deutschland, aber mindestens in Europa halten. Das ist eine Aufgabe, die wichtig ist, dass wir Wertschöpfung hier generieren, in Sachsen generieren, um tatsächlich auch in die Zukunft die Ideen und die Innovationen erfolgreich zu machen.
Ja. Und nun sind das ja alles Branchen oder vieles Branchen, die klug und versierte Fachkräfte brauchen. Und Sie haben auch mal gesagt, oder auf der Seite steht, Sachsen ist ein wirtschaftlich starkes, weltoffenes und internationales Einwanderungsland. Nun sehen wir auch, wie die Zustimmung für Parteien ist, die sich gegen Einwanderung einsetzen. Wie würden Sie die, und da führen wir ja so langsam auch auf das Thema sozusagen des Vereins auch hin und auch der politischen oder der Unruhen oder der Unsicherheiten, wie nehmen Sie die politische Stimmung gerade wahr? Vielleicht auch unter Unternehmerinnen und Unternehmern, die nochmal eine andere Rolle einnehmen.
Grundsätzlich braucht Deutschland und Europa viele Menschen aus dem Ausland, viele Internationals, um den Wohlstand hier überhaupt zu erhalten. Was wir beobachten ist, dass die Internationals, die hierher kommen, die sich einmal in Sachsen wohlgefühlt haben, die hier einen Lebens- und Arbeitsort gefunden haben, dass die auch dauerhaft bleiben, wenn die Bedingungen stimmen. Wenn die Bedingungen stimmen, heißt immer, dass wir eine ehrliche Willkommenskultur adressieren wollen und müssen. Das tun viele Unternehmen, ganz viele Unternehmen, die zum Beispiel im Gesundheitsbereich unterwegs sind, wo ja im Fachkräftebereich das größte Defizit im Moment an Fachkräften ist, aber auch bei den Ärzten etc. Die machen das schon sehr erfolgreich und sehr aktiv, auch eine ehrliche Willkommenskultur zu adressieren in ihren eigenen Unternehmen, die eigenen Belegschaften mitzunehmen. Politisch, sage ich, generieren wir uns immer noch als Einwanderungsland widerwillen. Also jeder, der hierher kommen will, der vielleicht eine gute Ausbildung hat, muss unendlich viele bürokratische Hürden nehmen. Auch die Unternehmen müssen diese bürokratischen Hürden nehmen, um tatsächlich jemanden aus Usbekistan in einen deutschen Arbeitsvertrag zu bringen oder aus anderen Ländern. Also die bürokratischen Hürden sind relativ hoch, um in Deutschland zu arbeiten. Daran muss man arbeiten und daran arbeiten wir zum Beispiel auch als Verband, um da die Bedingungen zu erleichtern. Ich nenne mal das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo wir natürlich auch immer wieder Impulse geben, wie sich das verbessern lassen könnte, wie also bürokratische Hürden abgebaut werden könnten, um viel mehr Fachkräfte hier nach Sachsen zu holen.
Das ist eine perfekte Überleitung, weil es sozusagen ein Beispiel ist Ihrer Tätigkeit des Vereins. Vielleicht mögen Sie uns da ein bisschen einmal Einblick geben. Wie kam es dazu. Wie hat sich der Verein gegründet? Was war Auslöser? Was waren so Momente, wo Sie ja auch gesagt haben, hier müssen wir aktiv werden?
Na, der Auslöser war ganz klar 2015, 2016 die Ausschreitungen, die es in Sachsen gab gegen die Flüchtlinge, die hier eine neue Heimat gesucht haben oder aus Kriegsgebieten geflohen sind. Das war ein Umbruch, eine Motivation, als wir in Heidenau erlebt haben, wie Ausschreitungen stattfanden, als in Klausnitz ein Bus überfallen wurde, ein Flüchtlingsbus, in dem auch Kinder saßen. Das hat natürlich zu Diskussionen geführt. Auf der anderen Seite gab es in der Zivilgesellschaft natürlich ganz viele, die sich auch darum gekümmert haben, wie gelingt es, den Flüchtlingen ein gutes Ankommen zu gewährleisten. Und damals gab es halt in der Wirtschaft die Diskussion, also ich erinnere mich unter dem damaligen noch Vorsitzvorgänger von Frank Bösenberg, Martin Esser, bei Silicon Saxony, der auf mich zukam und sagte, Silvia, die ganzen Flüchtlinge sind jetzt hier, die sind jetzt vielleicht gebettet, nicht gut gebettet, aber immerhin gebettet und sind versorgt, aber irgendwann werden sie arbeiten müssen. Und das war die eine Linie und dafür braucht es ein Konzept. Das war die eine Linie und die zweite Linie war, dass Unternehmen, insbesondere exportorientierte Unternehmen, angesprochen wurden im Ausland und gefragt wurden, wer schraubt da bei euch eigentlich die Maschinen zusammen? Haben die denn alle braune Hemden an? Und dem wollten wir etwas Positives daneben setzen. Also den vielen negativen Schlagzeilen, die weltweit durch die Presse gegangen sind, dem wollten wir etwas Positives daneben setzen. Wenn ich das heute im Rückblick anschaue, dann muss ich ein bisschen lächeln über die neuen Unternehmer, die damals gegründet haben. Ich war ja auch dabei. Also wir haben uns das alles ganz einfach ein bisschen vorgestellt. Auch wir sind ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, aber das ist vielleicht auch ein typisch für Unternehmertum, dass man sagt, lass mal erst mal machen und dann gucken wir weiter. Und so haben wir begonnen. Also das war die Motivation damals. Und uns war klar, das wird ein Dauerthema bleiben. Nichtsdestotrotz, dass dieser Verein und Willkommenskultur und das Einsetzen pro Weltoffenheit und pro Demokratie in den folgenden 10 Jahren, also bis heute, viel wichtiger werden, das war damals so nicht abzusehen.
Ist es das, was Sie meinen mit, wir waren da vielleicht ein bisschen blauäugig, dass Sie die Dimension nicht richtig einschätzen konnten oder eher so handfeste Dinge, wie gehen wir vor?
Beides. Also wir haben am Anfang überlegt, wie kann man vorgehen? Wird es nur eine Kampagne sein oder wollen wir uns inhaltlich strukturieren? Das alles haben wir ja im ersten Jahr diskutiert und sind relativ schnell darauf gekommen, dass aktionistische Kampagnen vielleicht kurzfristig wirken, aber inhaltliche Arbeit eben eher nachhaltig wirkt. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir eben in 4 strategischen Punkten immer wieder arbeiten und dort versuchen, moderne politische Entscheidungen zu motivieren, aber eben auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu aktivieren und die Zivilgesellschaft mitzunehmen. Daher auch unsere 2 Zielgruppen. Einmal natürlich die Unternehmer und Unternehmerinnen, aber zu unserer Zielgruppe gehört genauso die Belegschaften in den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg, um an möglichst viele Wähler, an viele Menschen auch heranzukommen und da nochmal klarzuziehen, was ist eigentlich eine gute Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften.
Und wenn Sie es ganz konkret machen müssen, wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder ein Teil eines Unternehmens, welche Aktionen, Aktivitäten machen Sie? Also was machen Sie genau, wo ich wirklich spüre, das hat mit dem Verein zu tun? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Einblick geben.
Ja, also wir sind auf 4 Teppichen unterwegs. Der erste Teppich ist natürlich die politische Einflussnahme, um moderne politische Entscheidungen zu motivieren. Das tun wir mit den Abgeordneten hier, mit dem Kabinett hier in Sachsen, aber auch im Bund, sodass wir immer wieder einspielen, welche Notwendigkeiten braucht es, welche wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen braucht es, um gut in Sachsen arbeiten zu können. Wir spielen da unsere Ideen in die Koalitionsverträge ein, sprechen mit vielen politischen Entscheidern zum Beispiel. Also das ist der politische Teppich. Ich bezeichne uns gerne als die Lobbyisten des Guten. Insofern der politische Teppich. Der zweite Teppich, auf dem wir unterwegs sind, für unsere Mitgliedsunternehmen, aber auch darüber hinaus, das ist ein Bundesprojekt, nämlich Integration durch Qualifizierung. In unseren Fachinformationszentren Zuwanderung sind wir in einer sachlichen Beratung unterwegs, der zweite Teppich. Das heißt, wir beraten Unternehmen, wenn es darum geht, die bürokratischen Hürden bei der Einwanderung zu nehmen. Und wir beraten Unternehmen, wie es gut funktioniert, tatsächlich erfolgreich, nachhaltig Menschen aus dem Ausland im Unternehmen zu integrieren, wie es funktioniert, dass man eben Rassismus bestenfalls ausschließt, dass man Themen, die in den Unternehmen immer wieder eine Rolle spielt, dass man die miteinander diskutiert. Das ist die sachliche Beratung. Der dritte Teppich, auf dem wir unterwegs sind, ist die Bildung. Das heißt, wir bieten Bildungsformate an, die sich rund um partnerschaftliche Zusammenarbeit streuen. Auch da wieder Themen wie Antirassismus, wie Antisexismus zum Beispiel, aber auch mehr Zivilcourage im öffentlichen Raum. Also ein Unternehmen zum Beispiel mit 80% Internationals fragt uns an, um für sich einfach eine Stabilität zu bekommen, wie kann ich mehr Zivilcourage im öffentlichen Raum zeigen? Die nächsten sagen, an der Kaffeemaschine wird diskutiert, da gibt's ganz laute, die haben einen Haufen Verschwörungsideologien immer wieder in der Diskussion. Wie kann ich dann meine Argumentation stärken? Worauf muss ich mich fokussieren? Wie gehe ich in den Gesprächen um mit meinen Kollegen? Und das ist auch ein Punkt, der, da werde ich auch immer wieder gefragt, was ist euer Petitum? Wollt ihr die der Demokratie schon abgeschworen haben, wollt ihr die zurückgewinnen? Ja, sicherlich ist das eine Möglichkeit, aber viel wichtiger ist, die 70%, die sich der Demokratie in Sachsen verpflichtet fühlen, die zu stärken und ihnen tatsächlich den Rücken in der Argumentation stark zu machen, erstens. Zweitens, ihnen zu zeigen, sie sind nicht allein, sondern sie sind in der Mehrheit. Und das macht unheimlich viel auch in den Belegschaften. Wenn sich also zum Beispiel ein Unternehmen klar positioniert, und klare Positionierung kann ja schon sein, nur bei uns Mitglied zu sein, nur in Anführungsstrichen. Diese klare Positionierung ist für die Belegschaften unheimlich wichtig, damit sie wissen, wohin läuft eigentlich das Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die unterstützen ganz stark weniger demokratisch orientierte Parteien, und andere sagen eben ganz eindeutig, also für uns ist das Wichtigste, dass die freiheitliche Ordnung, die im Grundgesetz definiert ist, und da sind wir auch bei der Brandmauer in der Bildung. Unsere einzige Brandmauer ist das Grundgesetz, und innerhalb dieses Grundgesetzes kann man in Belegschaften alles diskutieren. Da ist immer unser Petitum zu sagen, sprecht miteinander, schaut an, wer hat welche, vielleicht auch andere Haltung, hört sie euch an, versucht zu verstehen, warum ist das der Fall, und zieht auch rote Linien, wenn man eben sich wegbewegt vom Grundgesetz. Das war der dritte Teppich, und der vierte Teppich ist die Kommunikation. Das heißt, wir versuchen natürlich mit Kampagnen, mit ganz normalen Podcasts, wie wir es jetzt gerade machen, oder mit Social Media, unsere Botschaften in die Welt zu bringen, um noch mehr Verbündete am Ende an uns zu binden.
Ja, das finde ich total spannend. Ich möchte nur kurz bei dem Grundgesetz, ich hatte letztens einen Termin, wo auch ein Vertreter der Bundesregierung sagte, in allen Diskussionen, ihr habt einen Freund und einen Verbündeten an eurer Seite, und das ist das Grundgesetz. Da ist eigentlich niedergeschrieben, nach welchen Spielregeln, nicht eigentlich, da ist niedergeschrieben, nach welchen Spielregeln wir in diesem Land zusammenleben wollen. Und dann haben wir diese Diskussion weitergeführt, Grundgesetz sozusagen für die Gesellschaft. Und auch eigentlich hat jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe sicherlich auch irgendwas, Werte, die uns wichtig sind. Die einen nennen es Code of Conduct, die anderen nennen es sowas. Und das kann uns ja mal ganz oft ja die Frage kommen, wie gehe ich denn um mit Menschen, die verschwurbelte Theorien machen, die irgendwie beleidigend sind. Das sind niedergeschriebene Werte, auf die wir uns alle committen, wenn du entweder in diesem Land oder in diesem Unternehmen oder in welcher Organisation auch immer arbeiten willst, deshalb oder leben möchtest. Deshalb, das finde ich total spannend. Und jetzt haben Sie ja gesagt, von anfangs, wenn ich das richtig verstanden habe, 9 Unternehmen, und mittlerweile sind es 160.
100, gibt's ja, Moment.
Wie viel?
170.
170, na. Und trotzdem, da gibt es ja noch ein paar mehr in Sachsen. Haben Sie, also wie soll ich formulieren, finden Sie Anklang mit Ihrem Verein? Haben Sie Schwierigkeiten, Unternehmen zu rekrutieren? Damit natürlich auch so ein bisschen die Frage verbunden, die Sie auch schon angedeutet haben, oder das Thema, Es ist eine klare politische Positionierung, sich Ihrem Verein anzuschließen. Wie nehmen Sie das gerade wahr in der sächsischen und im sächsischen Unternehmertum?
Richtig, wir haben mit 9 Unternehmen begonnen und haben diese 9 Unternehmen in den ersten Jahren ein bisschen vervielfältigen können, aber nicht wirklich viel. Wenn ich heute zurückblicke, und Sie haben jetzt die Zahl genannt, wir sind 170 Unternehmen, die wir gerade im Moment miteinander verbinden. Ich muss aber dazu sagen, dass wir auch befreundete andere Vereine und Verbände an uns binden, wie zum Beispiel die Landesarbeitsgemeinschaften der Reha-Kliniken, wie Silicon Saxony. Alle IHK sind bei uns Mitglied. Ich könnte also durchaus sagen, eigentlich sprechen wir für jedes Unternehmen in diesem Land, auch wenn das nicht jedes Unternehmen hören will. Wenn wir jetzt anschauen, 10 Jahre zurück, 9 Unternehmen, heute 2026, dann kann ich sagen, dass wir in den letzten 2 Jahren um ungefähr 60% gewachsen sind. Das heißt also, die Unternehmen sind sich mehr und mehr bewusst, dass eine klare Haltung, dass eine klare politische Positionierung richtig und wichtig ist. Insofern hat sich da ein Stück weit was verändert und wohingegen sich viele Unternehmen in der Vergangenheit immer auf ihr Neutralitätsgebot zurückgezogen haben, sagen wir ja, Neutralität ist Teil des Problems, ist es heute ein Stück weit anders. Das heißt, die Unternehmen haben verstanden, ja, natürlich muss ich neutral gegenüber politischen Parteien sein, alles korrekt, aber neutral gegenüber der Demokratie, neutral gegenüber dem Grundgesetz überhaupt nicht. Und das wird auch gestärkt dadurch, dass sich viele Menschen in diesem Land, nämlich mehr als die Hälfte, wünschen sich von den Unternehmen, dass sie sich für Werte wie Respekt, für Vielfalt in der Gesellschaft viel mehr einsetzen. Das haben inzwischen auch die Unternehmen verstanden. Das heißt also, Demokratie stärken ist immer auch Investitionen in die Bedingungen des eigenen Geschäftserfolgs. Und Unternehmen, die das verstanden haben, wissen auch, ohne politische Stabilität gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, Unternehmen profitieren vom demokratischen Staat und auch vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deswegen ist es für Unternehmen so wichtig, tatsächlich ihre Werte niederzuschreiben. Und die müssen gar nicht politisch angehaucht sein, sondern wenn wir da wieder die Basis hernehmen des Grundgesetzes, dann steht da alles drin, was man auch in Unternehmen leben sollte. Und ganz klar sehen wir auch, insbesondere in der jungen Generation, politisches Profil in den Unternehmen lockt Top-Talente. Heute können sich junge Menschen aussuchen, finden Sie Sinnstiftung in Ihrer Aufgabe in dem Unternehmen oder in dem Unternehmen, und da haben Sie eine Auswahl, Ihr Talent da oder da hinzugeben. Also politisch sprechfähige Unternehmen sind am Ende auch attraktive Arbeitgeber.
Das wäre eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ja, weil es doch eigentlich all das vereint. Ich meine, da braucht man eigentlich gar nicht groß drüber rumzureden. Ich finde das toll, weil ja auch mit Bezug auf eine jüngere Zielgruppe das Verständnis oder auch der Wunsch nach Positionierung, nach Verantwortung, nach Klarheit wächst. Und das finde ich toll. Ich möchte trotzdem noch einmal sozusagen, wir können ja nicht wegreden, wie eben aktuell politische Stimmungen, ein aktuelles Wahlverhalten ist und gerade auch die, sagen wir mal, Investitionen, die aus einem Ausland vielleicht getroffen werden, in Industrien, die auch einen hohen internationalen Anteil haben. Ist das, auch mit Blick auf Stabilität natürlich für Investoren, ist das ein Standortrisiko? Glauben Sie, dass das gewisse Investitionsentscheidungen begründet und verringert oder so entscheidet, dass sie am Ende nicht getroffen werden?
Also ich würde jetzt erstmal den Blick nach Europa richten und in die Welt richten. Das Problem, was wir mit Rechtspopulismus in Europa haben, in Sachsen haben, in Deutschland haben, ist ja gar kein neues. Wir haben in Europa mindestens 4 Länder, wo Parteien, rechtspopulistische Parteien, die Regierung führen. Das, was wir in Deutschland sehen, haben wir eigentlich ja noch ein bisschen Glück gehabt, dass uns das so spät ereilt hat. Also Blick nach Frankreich, Blick nach Polen irgendwann, die wieder auf dem Rückweg sind, so will ich es mal sagen. Der Blick nach Ungarn, jetzt der Blick über den großen Teich in die USA. All das macht uns ja klar, dass Autokratien im Moment eine Akzeptanz erfahren oder autokratische Strömung, sagen wir es mal so, eine Akzeptanz erfahren, die uns alle verwundert. Und jetzt der Blick zurück auf Sachsen. In diesem gesamten Blickfeld würde ich sagen, dass wir hier in Sachsen sehr stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben. Und im weltweiten Vergleich stehen wir da ganz gut da. Und auch die EU steht eigentlich verlässlich da, was die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen angeht. Also insofern in Abwägung mit den Wettbewerbsstandorten auf der Welt sieht das alles ganz gut aus. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich ein Klima des Willkommens, insbesondere für die Internationals, schaffen, damit sie sich hier wohlfühlen und damit sie nicht den Eindruck haben, die Rechtspopulisten haben hier die lauteste Stimme von allen. Das ist im Prinzip das Petitum, wo wir dran arbeiten. Und da sind wir wieder dabei, die 70% zu stärken und ihnen eine Stimme zu verleihen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Kollegen, aber auch die Familienmitglieder immer wieder dazu zu motivieren, den Blick optimistisch in die Welt zu werfen. Also ich würde sagen, es schreckt die eine oder andere Fachkraft ab. Wir haben dazu keine signifikanten Zahlen. Das ist so. Investitionsentscheidungen, glaube ich, werden dadurch weniger beeinflusst. Das sieht man auch an den Großinvestitionen, die wir hier in Sachsen haben, insbesondere in Dresden, aber auch anderswo sehe ich eher nicht.
Ja, nehmen wir mal das Stichwort Optimismus, weil auch das will, also ich persönlich und vor allen Dingen auch dieser Podcast natürlich optimistisch nach vorn schauen auch. Wie würden Sie denn sagen, was muss passieren, damit Ihre Vision oder Ihr Blick nach vorn auch Realität wird, dass wir ein weltoffenes Sachsen haben, eine ehrliche Willkommenskultur, wie Sie es genannt haben, dass wir so diese Zuschreibung des Problemfalls auch irgendwie wegkriegen, sondern dass man merkt, Mensch, da tut sich was wirtschaftlich, politisch, da ist Optimismus. Wie blicken Sie da drauf? Was muss ich verändern?
Ich spreche nochmal die ehrliche Willkommenskultur an. Das heißt also, wenn wir in einer Diskussion sind, die da zum Beispiel adressiert, dass unser Stadtbild manchmal etwas seltsam sein soll, dann kann man sagen, ist das jetzt eine Bereicherung oder ist es eine eher Nicht-Bereicherung? Ich würde es immer eher als Bereicherung sehen. Also ehrliche Willkommenskultur und das auch politisch untersetzt, das ist das eine. Und was jeder von uns tun kann, ist natürlich den Blick in den Spiegel werfen. Was tue ich denn selbst dafür, dass wir in einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung leben? Wenn ich ganz viel Meckerpotenzial habe, war ich jetzt schon mal bei meinem Abgeordneten im Landkreis? Ja, nein. Habe ich ihm meine Sorgen erklärt? Ja, nein. Bin ich ehrenamtlich aktiv? Ja, nein. Positioniere ich mich vielleicht auch in einer privaten Party? Ja, nein. All das, Blick in den Spiegel, und wenn jeder mit anfasst und wenn jeder daran mitwirkt, dann wird das auch gelingen. Ein kluger Kopf hat mal gesagt, Demokratie lebt von Demokraten, das heißt also von uns allen. Wir können also nicht nur sagen, wir adressieren all unsere Wünsche an die Politik, an die Medien, an die Institutionen, an die Verwaltung, an die Wirtschaft, sondern jeder von uns ist Teil jeder dieser Gruppe, wenn er es gerne möchte.
Nun haben Sie ja mal eine Marketingagentur gehabt, wenn Sie so einen Werbeslogan für entweder Investoren oder Internationals sich ausdenken müssten. Ich glaube, ich habe das Frank Bösenberg damals zuerst gefragt. Ich weiß nicht mehr genau, müsste ich nochmal nachhorchen. Was würden Sie sagen? Wie würden Sie Sachsen beschreiben und Leuten es interessant und lecker machen, nach Sachsen zu schauen und eventuell sogar dann dahin zu kommen oder hinzuziehen? Das meine ich damit.
Also so ein Slogan, ein erfolgreicher Marketing-Slogan, da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen. Sowas kommt nicht aus dem Hut und geht auch nicht ganz schnell. Ich würde sagen, Sachsen ist die Heimat für Top-Talente mit Top-Bedingungen, mit einem super Lebensstandort, mit viel Kultur, mit wissenschaftlichen Einrichtungen, in denen man sich entwickeln kann. Alles schon viel zu lang, müssen wir nochmal einkürzen. Also Die Top-Talente sind bei uns, finden bei uns eine gute Heimat.
Sehr gut. Ich finde, es kann ja auch immer eine längere Unterzeile geben. Da können wir das alles mit verarbeiten. Ja. Liebe Frau Pfefferkorn, zum Abschluss gibt es ja immer drei Fragen in diesem Podcast. Die erste Frage, nun sind Sie selbst ostdeutsche Unternehmerin und haben selbst vorhin auch zwar darüber gesprochen, wie es war, als Frau am Verhandlungstisch zu sitzen. Und das ergeht ja nun auch in Teilen auch ostdeutsch sozialisierten Menschen so. Deshalb die Frage, sind Sie für eine Ostquote in den Führungspositionen, also in Wirtschaft, Wissenschaft, wie auch immer, ja oder nein?
Klares Nein. Ich glaube, was wir brauchen, sind gute Role Models. Und diese Role Models, die müssen wir promoten. Zum Beispiel wie in Ihrem Podcast. Das ist eine gute Geschichte. Mir schwebt immer noch vor, ein Buch aufzulegen, das die ostdeutschen Erfolgsgeschichten vereint. Und wenn ich jetzt von ostdeutschen Erfolgsgeschichten spreche, dann meine ich gar nicht nur diejenigen, die hier in Ostdeutschland geboren sind, sondern ich meine auch diejenigen, die hier seit 30 Jahren oder 35 Jahren leben. Nämlich das sind auch ostdeutsche Erfolgsgeschichten. Wenn Unternehmer hierher gekommen sind, ganz neu angefangen haben, dann ist das eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte. Und viele Unternehmer haben ja nicht nur die rosigen Zeiten erlebt, sondern sie gehen durch Höhen und Tiefen. Und manchmal stehen sie auch gerade am Abgrund. Und da wieder optimistisch die Kraft in die Hand zu nehmen, wieder neu anzufangen, das gilt für ostdeutsche wie für westdeutsche Unternehmer. Und insofern glaube ich, es braucht Role Models, die wir immer wieder zeigen, wer aus dem Osten ist erfolgreich, aber auch wer aus dem Westen gekommen, heute im Osten ist erfolgreich. Oft geht es ja den Westdeutschen so, dass sie, wenn sie zurückkommen in ihre alte Heimat, mit ihren Freunden sprechen, dass da wenig Verständnis ist, dass man im Osten gut leben kann. Diese Erzählung brauchen wir natürlich von allen, sowohl aus Ost als auch aus West.
Sehr gut. Und ich liebe ein klares Nein. Also genauso hätte ich ein klares Ja gemocht, aber die Klarheit, die ist gut. Zweite Frage, was sind ostdeutsche Produkte, Eigenschaften, Charakterzüge, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben? Oder was haben wir so ein bisschen auf dem Weg verloren, was uns gut täte, wenn wir mehr davon hätten?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, sind die Erfahrungen des Ostens, was den Wandel angeht. Daraus haben wir zu wenig gemacht. Also der Wandlungsprozess, jeder, der aus dem Osten ist, egal in welcher Altersklasse, weiß, dass das der ostdeutsche Lebenslauf nichts mehr wert war nach der Wende. Diese Wandelerfahrung, wenn wir die heute wieder nutzen würden, und da könnten wir sehr viel transportieren in den Westen, diese Transformationserfahrung, auch wenn Transformation so ein Wort ist, was hier niemand mehr hören will, aber diese Transformationserfahrung zu nutzen, um die heutige Transformation in die Wege zu leiten, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die großartig ist. Wenn ich nach Sachsen gucke, dann ist es immer, oder insgesamt aus dem Osten, die Engineering-Kompetenz. Also meine Großmutter hat immer gesagt, im Osten muss man aus, Entschuldigung das Wort, aus Scheiße Bonbon machen. Mhm. Also aus dem Wenigen etwas zu tun, aus dem Wenigen den Mut zu haben, ein Unternehmen aufzubauen oder eine neue Aufgabe oder ein Verein oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine wesentliche Erfahrung. Und die Erfahrung der Diktatur, glaube ich, ist auch eine wichtige Erfahrung, dass noch mal hochzuholen, also auch eine Erinnerungskultur zu haben. Da sind wir ja noch nicht. Wir arbeiten gerade Erinnerungskultur aus dem Dritten Reich auf. Aber das, was in der DDR auch an unschönen Repressalien erfolgt ist, da, das wird sicherlich noch eine Generation brauchen, vermute ich mal. Aber jetzt schon daran zu arbeiten, eine Erinnerungskultur aufzulegen, halte ich für wichtig. Was auf dem Weg vielleicht verloren gegangen ist, das weiß ich gar nicht so genau, das kann ich gar nicht beantworten. Was ist verloren gegangen? Fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber was wir mitnehmen können, ist natürlich die Freiheitsliebe der Ostdeutschen. Sie haben es geschafft, in einer Diktatur mit demokratischen Mitteln ein System zu stürzen, ein Unrechtssystem zu stürzen, auch eine Erfahrung, ein wesentlicher Wert. Und da müssten wir heute eigentlich wieder hin, nicht meckern, sondern anfassen. Ja. Und anfassen im positivsten Sinn, im Sinne der Stärkung der Wirtschaft, im Sinne der Stärkung des Wohlstandes, im Sinne der Stärkung des persönlichen Guten, was man hier durchaus erleben kann.
Ja, nicht meckern, sondern anfassen. Das könnte auch ein Marketing-Slogan sein. Vielleicht kriegt man das noch mit reingedreht.
Ja, und wir sagen immer, wenn Macher machen, ne?
Sehen Sie?
Wenn Unternehmen was unternehmen, dann kann was werden.
Genau. Und letzte Frage. Wessen Geschichte möchten Sie oder wessen Blick möchten Sie in diesem Podcast hören? Wen soll ich einladen?
Also ich habe zwei Frauen, die Sie gerne einladen können. Einmal Jana Lunz, ist Pflegevorständin im Uniklinikum in Leipzig, hat viele Jahre in Heidelberg gearbeitet und am Uniklinikum Uniklinikum in Dresden und jetzt ist sie in Greifswald. Das wäre ein spannender Blick, auch auf eine spannende Branche, auch auf eine spannende Frauengeschichte. Und die zweite, die ich Ihnen ans Herz legen würde, ist Ulrike Lerchel von Oberüber und Karger, die jetzt gerade dabei ist, sich aus dem aktiven Agenturleben zu verabschieden, aber die erste war, die in Ostdeutschland eine Marketingagentur gegründet hat, die sie bis heute führt. Eine hochspannende Geschichte und eine sehr erfolgreiche Unternehmensgeschichte.
Das klingt hervorragend. Beide sind notiert. Vielen Dank. Und ich kann nur sagen,
gesagt.
Ja, das ist okay, das mache ich dann.
Okay.
Aber vielen lieben Dank für diese Folge. Ich fand es spannend, weil bei aller Situation, in der sich Sachsen befindet, fand ich schön einfach, wie Sie das Positive, das Optimistische rausgestellt haben. Die 70% derer, die an die Demokratie immer noch glauben, zu stärken, nicht meckern, sondern anfassen. Der Lobbyismus des Guten, nämlich das, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das finde ich toll und dafür kann ich nur sagen, vielen Dank für diesen Schub an Motivation und Energie. Ich werde es weiter verfolgen. Ich finde es total spannend und sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass Sie da waren und liebe Grüße natürlich nach Dresden an die schönste Stadt Deutschlands.
Dann sage ich herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich grüße in unsere Partnerstadt Hamburg, auch eine der schönsten Städte in diesem Land.
Absolut. Vielen Dank. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.